ARD. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit dem Philosophen und Buchautor Markus Villaschek. Markus Villaschek lehrt an der Goethe-Universität Frankfurt und hat zuletzt ein viel gelobtes Buch über Immanuel Kant geschrieben. Kant, die Revolution des Denkens, lautet der Titel, erschienen bei CH Beck. Ja, kaum jemand kann den großen Philosophen aus Königsberg so gut erklären wie Markus Villaschek, behaupte ich jetzt einfach mal. Deswegen war und ist er rund um Kants 300. Geburtstag am 22. April 2024 auch ein sehr gefragter Mann. Und umso mehr freue ich mich, dass er Zeit gefunden hat für dieses Gespräch. Und damit herzlich willkommen, Markus Villaschek hier bei MDR Kultur.
Hallo Herr Nölke, ganz herzlichen Dank.
Ja, Markus Villaschek, in Ihrem Buch geht es unter anderem auch um den politischen Kant. Was waren seine wichtigsten Gedanken über Freiheit und Gleichheit? Was sollte das Ziel allen politischen Handelns sein? Welche politischen Impulse haben wir Kant zu verdanken? Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Der Hintergedanke ist dabei natürlich auch, ob Kant uns in der sehr schwierigen politischen Lage, in der wir uns heute befinden, Orientierung geben kann. Immerhin ein Philosoph, der 1724 geboren und 1804 gestorben ist, also schon 220 Jahre tot ist. Wie aktuell sind seine Ideen?
Ich glaube, dass Kants Ideen im Kern immer noch sehr aktuell sind. Viele seiner Themen sind ja Themen, die uns bis heute begleiten und die heute gerade in der Gegenwart brennender denn je sind. Friede, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, all das sind Themen, die nichts an ihrer Aktualität verloren haben. Aber natürlich ist es richtig, dass Kant ein Denker einer anderen Epoche ist. Und da gibt es eine große historische Kluft. Es hat sich vieles seitdem verändert, sodass wir Kants Ideen oft nicht eins zu eins auf die Gegenwart übertragen können.
Aber in gewisser Weise kann er uns schon Orientierung und Anleitung geben, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Wir leben ja in kriegerischen Zeiten, das macht viele Menschen ratlos. Finden wir dabei Kant Orientierung, wie wir zum Beispiel auf den Krieg in der Ukraine reagieren sollen?
Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Wir finden bei Kant sicherlich Orientierung, aber wir müssen eben auch selber seine Gedanken auf unsere jeweilige Gegenwart anwenden. Das macht sich nicht von alleine. Also Kant ist ein großer Theoretiker des Friedens, einer Weltfriedensordnung. Er hat in seinem bedeutenden späten Werk Zum ewigen Frieden von 1795 die Idee einer Weltfriedensordnung in einer Föderation von Staaten auf der ganzen Welt konzipiert und damit in gewisser Weise die Vereinten Nationen vorweg gedacht. Und das ist natürlich etwas, was uns heute Orientierung geben kann. Kant stellt auch bestimmte Bedingungen auf, die für eine solche dauerhafte Friedensordnung gelten. Zum Beispiel, dass eben Friedensschlüsse nicht unter Vorbehalt gestellt werden, sondern eben wirklich ernst gemeint sind, auf Dauer gestellt sind. Und viele andere, auch dass die Staaten, die miteinander kooperieren, selber Demokratien sein sollten, weil Demokratien weniger dazu neigen, Krieg zu führen. Also all das sind irgendwie Gedanken, die wir anwenden können. Aber daraus folgt natürlich für sich alleine noch nicht, wie sich etwa, um nur ein konkretes Beispiel zu nennen, die Bundesrepublik jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg verhalten sollte und worin genau nun die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff bestehen sollte. Dazu hat Kant uns natürlich ganz konkret nicht etwas zu sagen, sondern da müssen wir eben die Grundprinzipien seiner Philosophie auf den konkreten Fall anwenden und da müssen wir auch selbst dann weiterdenken über Kant hinaus.
Ja, kommen wir mal zu den Grundprinzipien beziehungsweise zu der Frage, wie Kant gedacht hat über Krieg und Frieden. Ist denn Krieg der Normalzustand? Zu dieser Frage kommt Kant in der von Ihnen eben schon zitierten Schrift Zum ewigen Frieden zu sprechen. Und zwar heißt es dabei wörtlich wie folgt.
Der Krieg aber selbst bedarf keines besonderen Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepropft zu sein und sogar als etwas Edles zu gelten, sodass ihm auch wohl Philosophen eine Lobrede halten, uneingedenk des Ausspruchs jenes Griechen. Der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Leute macht, als er deren wegnimmt.
Soweit das Zitat. Ja, für manche der Zeitgenossen von Kant hat der Krieg auch sicher was Positives, wie wir aus diesem Zitat entnehmen, aber für Kant offenbar ganz und gar nicht.
Nein, für Kant hatte der Krieg unterm Strich gar nichts Positives, und zwar deshalb, weil der Krieg ein Unrecht ist. Das ist Kants Grundauffassung. Recht braucht Ordnung und braucht eine sichere Struktur, in der die Rechte aller Menschen respektiert werden können. Und Krieg ist eben das Gegenteil davon. Und wir sehen es ja gerade eben in den heutigen Kriegen wieder, wie fundamentale Rechte der Menschen nicht nur auf körperliche Unversehrtheit, sondern zum Beispiel auch auf sexuelle Selbstbestimmung, man denke an die in vielen Kriegen eingesetzten Massenvergewaltigungen als Mittel der Auseinandersetzung, all das sind furchtbare Verletzungen der Menschenrechte. Und deshalb, das ist Kants Auffassung, ist der Krieg unbedingt zu vermeiden.
Aber um größeres Unglück zu vermeiden, ist es denn richtig, dass man auf einen Angriffskrieg reagiert? Oder anders gefragt, war Kant Pazifist?
Sehr gute Frage. Kant war kein Pazifist. Wenn Pazifist bedeutet, dass man jede Form von Gewaltausübung selbst in Notwehr oder Nothilfe ablehnt, dann war Kant kein Pazifist, weil er eben der Vertreter einer Auffassung war, die den Krieg durch eine Rechtsstruktur, eine föderale Weltfriedensordnung überwinden wollte. Und eine solche Weltfriedensordnung muss natürlich selbst auch zwangsbewehrt sein. Das heißt, sie muss Mittel haben, diejenigen, die einen Krieg beginnen wollen oder anfangen, denen auch Einhalt zu gebieten. Und dazu sind selbst unter Umständen kriegerische Mittel wiederum erforderlich. Und die hätte Kant nicht abgelehnt.
Kommen wir mal zu der Stelle in der Schrift zum ewigen Frieden, wo Kant einen Völkerbund uns ans Herz legt. Den Begriff gebraucht er ja wörtlich. Und zwar heißt es hier:
Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Dies wäre ein Völkerbund.
Sagt Kant. War er der Erfinder des Völkerbundes und der UNO sozusagen?
Er war nicht der Erfinder. Also diese Idee einer Föderation von Staaten gab es auch schon vorher. Der Abbé Saint-Pierre hatte das schon am Anfang des 18. Jahrhunderts skizziert. Rousseau hat den Gedanken aufgegriffen und auch andere Autoren in dieser Zeit haben ähnliche Ideen vertreten. Aber Kant war nach meinem Eindruck derjenige, der diese Idee am präzisesten und klarsten ausformuliert hat. Und es geht ihm in der Schrift zum ewigen Frieden in erster Linie darum, dass diese Idee nicht komplett utopisch ist. Man stelle sich die Welt in Kants Zeit vor, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation zersplittert in unzählige Kleinstaaten und Mittelstaaten, Frankreich, England, Italien auch wieder zersplittert in verschiedene Staaten. Und dann zu sagen, alle Staaten auf der Welt sollen eine föderale Struktur bilden, einen Völkerbund, der die ganze Welt umfasst. Das schien natürlich ein völlig illusionärer Gedanke zu sein. Und insofern ist Kants besondere Leistung, dass er zeigen kann, dass dieser Gedanke nicht völlig utopisch ist, sondern tatsächlich umgesetzt werden kann. Und ein ganz wichtiges Mittel zu seiner Umsetzung ist die Demokratie. Denn Kant vertritt eine These, die man heute in der Politikwissenschaft auch als demokratischen Frieden bezeichnet. Und die besagt, dass Demokratien untereinander weniger Kriege führen oder vielleicht sogar gar keine Kriege führen. Und insofern ist ein wichtiger Punkt, mit dem Kant plausibel macht, dass ein solcher Völkerbund tatsächlich möglich ist, dass er sagt, ja, wenn nur erstmal alle Staaten, Kant nennt es Republiken sind, aber das ist in unserem modernen Sinn repräsentative Demokratie, wenn also erstmal alle Staaten Demokratien sind, dann ist es auch möglich, eine solche Weltfriedensordnung zu schaffen.
Er hat diese Schrift 1795 geschrieben und da fragt man sich, was war eigentlich da der Kontext?
Der Kontext war natürlich die Französische Revolution, die Errichtung der Französischen Republik 1792 und dann der Krieg der Allianz, der eben auch Preußen angehörte, gegen die neu gegründete Französische Republik. Und dieser Krieg war 1795 mit einem Separatfrieden, dem Frieden von Basel, zu Ende gegangen. Also Preußen, der Staat, dem Kant als Bürger angehörte, hatte also seinen Frieden gemacht mit Frankreich und der Republik. Und das war vermutlich der äußere Anlass für Kant, dieses Werk zu schreiben.
Ja, kommen wir noch mal kurz zurück auf die republikanische Verfassung. Wörtlich heißt es, die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein.
Die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muss, ist die republikanische.
Also er plädiert hier mehr oder weniger für die Einführung der Demokratie, und zwar weltweit. Ist das richtig? A. Und B. Was sagt denn da die Zensur, die preußische Zensur dazu?
Ja, also ich verstehe das auch so, dass Kant hier für die weltweite Einrichtung von demokratischen Staaten plädiert. Das Wort Republik wird ja heutzutage normalerweise verstanden als Gegenbegriff zur Monarchie, also eine Staatsform, die eben keine erblichen Staatsoberhäupter kennt. Aber Kant meint mit dem Wort Republik mehr, nämlich auch das, was wir heute repräsentative Demokratie nennen würden. Und wie ich gerade schon kurz angedeutet hatte, ist die Idee eben, dass Demokratien deshalb für den Frieden wichtig sind, weil sie für einen Krieg die Zustimmung der Bürger brauchen. Und Kant sagt, dass die Bürger es sich wohl überlegen werden, ob sie tatsächlich sich auf ein solches Unternehmen einlassen wollen. Die zweite Frage war, was die Zensur zu diesen Äußerungen sagt. Kant lebte zu der Zeit ja in einer mehr oder weniger absolutistischen Monarchie. Und Kant hatte tatsächlich in dieser Zeit auch Probleme mit der Zensur. Ganz kurz vorher hatte Kant ein Schreiben des Königs erhalten, das ihm verbot, unter Androhung schlimmster Strafen, einschließlich Entlassung und vielleicht sogar Gefängnisstrafe, sich nicht weiter in Religionsdingen zu äußern. Und insofern gehörte schon ein gewisser Mut dazu, dass Kant sich hier so offen zum Republikanismus bekannt hat.
Ja, bleiben wir noch mal beim preußischen König. Die meiste Zeit seines Lebens war Kant ja Untertan von Friedrich II., genannt der Große, im Volksmund der alte Fritz, der von 1740 bis 1786 regiert hat. Ein Regime, das man aufgeklärter Absolutismus nennt. Sinnbildlich steht dafür vielleicht auch die Geschichte von der Einführung der Kartoffel, auch wenn sie nicht so wirklich stimmt. Aber bei der Einführung der Kartoffel, da sieht sich doch der alte Fritz dann auch als Diener seines Volkes und er verordnet auch vielleicht gegen den Willen der Bauern, dass jetzt Kartoffeln angepflanzt werden zum allgemeinen Wohl und zum Wohle der Bevölkerung. Also ein aufgeklärter Herrscher, der auch autoritär für das Wohl seines Volkes regiert. War das ein Konzept, mit dem Kant auch was anfangen konnte?
Ja, das konnte er sehr wohl, allerdings auch nur bis ungefähr 1790. Kant war ein, wie ja sehr, sehr viele Intellektuelle seiner Zeit, ein ziemlicher Anhänger Friedrich des Großen. Er hat ihn sehr verehrt, er äußert sich in verschiedenen Schriften sehr positiv über ihn, traut ihm auch zu, dass er zu einer Liberalisierung und schließlichen Demokratisierung der Gesellschaft beitragen kann. Aber diese Hoffnungen werden eben enttäuscht mit dem Tod Friedrich des Großen und dem Amtsantritt Friedrich Wilhelms II., seines Nachfolgers, der ein viel konservativerer Herrscher gewesen ist, auch viel kleinmütiger und vom ganzen intellektuellen Zuschnitt jemand, der gegenüber Philosophie und Liberalismus sehr, sehr kritisch eingestellt war, so dass Kant aus dem Grund schon, glaube ich, Anlass hatte, seine Position zu überdenken, ob denn eine aufgeklärte Monarchie ausreichend ist, um die Rechte der Menschen zu schützen. Und dann kam die Französische Revolution 1789. Kant war jemand, der in seiner eigenen politischen Philosophie Revolutionen eigentlich abgelehnt hat. Seine Position war, dass jede Revolution ein Rechtsbruch ist und das Recht muss eingehalten werden. Niemand kann sich über das Recht stellen und sich anmaßen, es besser zu wissen und deswegen mit Gewalt seine Position durchzusetzen. Das ist der Zerfall jeder bürgerlichen Ordnung. Deswegen war Kant für Reformen. Seine Auffassung war, dass politische Veränderungen durch Reformen umgesetzt werden müssen und nicht durch Revolutionen. Aber dann kam die Französische Revolution. Kant sah sich gezwungen, sie in theoretischer Hinsicht abzulehnen als Revolution und Rechtsbruch. Aber er war von ihr inhaltlich begeistert und fand, dass die Überwindung des Ancien Regime mit seinen Missachtungen der Rechte vieler Menschen ein großer Fortschritt gewesen ist. Und dann eben auch die Einführung der Republik in Frankreich, das waren alles Dinge, die er sehr begrüßt hat, sodass Kants Position in dieser Hinsicht sehr zwiespältig war. Einerseits Revolution als solche nicht begrüßenswert, aber die Französische Revolution in ihren Wirkungen trotzdem ein ganz großer Fortschritt der Menschheit.
Die Französische Revolution bezog sich ja dann auch selber auf Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel, der in seiner berühmten Schrift vom Gesellschaftsvertrag ja gleich zu Beginn sehr programmatisch äußert, der Mensch ist frei und doch ist er überall in Ketten. Inwieweit war das auch ein Impuls für Kant, dann nochmal ganz neu nachzudenken, auch über die Freiheit des Menschen? Denn ich will auch nochmal zitieren aus einer Schrift, die Metaphysik der Sitten aus dem Jahre 1797. Und dort heißt es wie folgt:
Freiheit, sofern sie mit jedes anderen Freiheit zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, Kraft seiner Menschheit zustehende Recht.
Also hier spielt auch für Kant die Freiheit eine zentrale Rolle?
Ja, natürlich. Freiheit ist vielleicht sogar der Grundbegriff von Kants Philosophie insgesamt. Sie spielt eine ganz wichtige Rolle in ganz verschiedenen Bereichen seiner Philosophie, von der Erkenntnistheorie über die Ästhetik bis zur Ethik und dann eben auch zur politischen Philosophie. Aber hier in diesem Kontext ist es richtig, Kant glaubt, dass alle Menschen ein angeborenes Recht auf Freiheit haben, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Und dieses Recht hat seine Grenze genau da, wo die Freiheit der anderen beginnt. Also das heißt, Freiheit erfordert einen rechtlichen Rahmen. Denn wenn alle Menschen frei sind und jeder tut, was er will, dann gibt es Konflikt und Streit und eben Krieg. Und der ist zu vermeiden. Das heißt, diese Freiheit muss in einem Rechtssystem auch wieder eingehegt werden, damit die Menschen sich nicht gegenseitig in ihren Rechten verletzen. Aber insofern ist es richtig, es ist diese Freiheit, die geschützt werden muss. Also die, um es mal so zu sagen, die einzige Rechtfertigung für die Einschränkung der Freiheit eines Menschen ist der Schutz der Freiheit anderer Menschen. Das ist die einzige Rechtfertigung dafür überhaupt, Freiheit einzuschränken. Und das ist sicherlich im Kern auch ein rousseauscher Gedanke. Das sehe ich auch so. Allerdings ist eben Rousseaus Contrat social natürlich 30 Jahre früher schon erschienen als jetzt Kants Metaphysik der Sitten. Und ich glaube, dass es nicht direkt der Einfluss Rousseaus ist, sondern dass Kant im Laufe der Jahre und dann vor allem unter dem Einfluss der Französischen Revolution sich in seiner politischen Position radikalisiert und eben immer mehr von einem Vertreter vielleicht einer konstitutionellen Monarchie zu einem doch sehr radikalen Republikaner geworden ist, der eben zum Beispiel in der Schrift Metaphysik der Sitten, in der Rechtslehre, etwa auch Adelsprivilegien grundsätzlich als ungerechtfertigt ablehnt.
Ja, welches Menschenbild steht da dahinter? Das ist ja auch gekoppelt an dieses Postulat der Freiheit. Da ist es bei Kant auch nicht weit vom Individuum, von den Freiheitsrechten des Individuums auf die Menschheit zu schließen oder beziehungsweise umgekehrt. Wir erkennen das in einem Postulat, das er in der Schrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von vor 1785 wie folgt formuliert:
Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.
Wie ist dieser Satz zu verstehen?
Der Satz besagt im Kern, dass man andere Menschen nicht instrumentalisieren darf. Man darf sie nicht als bloße Mittel für die eigenen Zwecke verwenden. Was so viel bedeutet wie, dass man sie in einer Weise behandeln soll, zu denen die anderen vernünftigerweise ihre Zustimmung geben können. Also ein Beispiel, das Kant selber anführt, ist das Beispiel eines Handwerkers, den ich einstelle, damit er an meinem Haus eine Reparatur vornimmt. Das ist ein Beispiel aus Kants eigenem Leben. Genau als er diese Vorlesung gehalten hat, in der er das Beispiel gibt, hatte er gerade ein Haus gekauft und einen Handwerker beauftragt, der diese Arbeiten ausführen sollte. Und Kant sagt, ja, wenn ich diesen Menschen einstelle, behandle ich ihn als ein Mittel zu meinem Zweck, nämlich, dass er mir mein Haus repariert. Aber ich behandle ihn nicht als ein bloßes Mittel, sondern auch als einen Zweck, wenn er selber darin einen Vorteil findet, der es für ihn lohnend macht, für mich die Arbeit auszuführen. Das heißt, wenn ich ihn angemessen bezahle. Und insofern ist zum Beispiel einen Menschen angemessen zu entlohnen für eine Dienstleistung, die er erbringt, das ist eine Weise, einen Menschen nicht nur als Mittel, sondern auch als Zweck zu gebrauchen.
Also man darf Menschen grundsätzlich nicht herabwürdigen. Und wenn man diesen Gedanken weiterträgt, dann ist man sehr schnell bei Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wie viel Immanuel Kant steckt da in Artikel 1 des Grundgesetzes?
Ja, da steckt, glaube ich, ziemlich viel Kant da drin. Da steckt natürlich auch eine christliche Tradition dahinter, die für die Verfassungsmütter und Väter des Grundgesetzes sicherlich auch sehr wichtig gewesen ist. Aber ich glaube, der Begriff der Würde, wie er hier gebraucht wird, der ist schon auch sehr stark kantisch geprägt. Und Kant versteht unter der Würde des Menschen die Tatsache, dass Menschen einen Wert haben, der kein Preis ist. Das heißt, es ist gegen nichts anderes ersetzbar, aufrechenbar. Man kann kein Geld dafür anbieten, sondern es ist ein Wert, der absolut gilt und nicht gegen etwas anderes aufgerechnet werden kann. Und da ist Kant sicherlich derjenige, der in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten diesen Begriff der Menschenwürde besonders klar formuliert hat.
Ja, welches Bild hat Kant vom Menschen? An anderer Stelle sagt er:
Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.
Ja, soweit ein ganz berühmtes Zitat von Kant. Also da war er doch nicht so optimistisch, sondern was den Charakter des Menschen angeht, sondern eher doch nüchtern pessimistisch, oder?
Ja, also Kant war, man könnte auch sagen, realistisch, was die menschlichen Anlagen und Fähigkeiten angeht und auch die Bereitschaft von Menschen, sich moralisch gut oder auch rechtlich richtig zu verhalten. Da hat Kant sich keine Illusionen gemacht, dass viele Menschen erstmal an ihrem eigenen Vorteil interessiert sind und sich nicht an die Moral und das Recht halten, wenn es nicht sein muss. Insofern ist der Mensch eben aus einem Holz gemacht, aus dem nichts ganz Gerades gezimmert werden kann. Und das heißt so viel wie: Wir brauchen staatliche Institutionen, die ein Gegengewicht darstellen und es den Menschen einerseits ermöglichen und erleichtern, andererseits in bestimmten Kontexten sie auch zwingen, sich eben an bestimmte Regeln zu halten. Menschen brauchen ein institutionelles Gerüst, um auch zu guten Bürgern und guten Menschen zu werden. Darüber war Kant sich ganz klar. Aber das steht in gar keinem Widerspruch zu der Idee, dass jeder Mensch über eine angeborene Würde verfügt, weil diese Würde beruht nicht darauf, dass Menschen immer gut sind, sondern darauf, dass sie gut sein können. Das ist die Grundlage für die Würde. Menschen haben die Fähigkeit, frei und in Verantwortung zu handeln und auch moralisch richtig und gut zu handeln. Und es ist diese Fähigkeit, die Würde des Menschen begründet.
Und der Mensch hat die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Da sind wir bei einer ganz, ganz berühmten Schrift, bei der Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, wo Kant ziemlich klar und sehr programmatisch und stilistisch sehr eindrucksvoll geschrieben hat, was denn die Aufgabe von uns Menschen sei, damit wir ja moralisch uns weiterentwickeln.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Soweit das Zitat, soweit der Appell an uns als Individuen. Aber wie politisch ist das dann auch?
Das ist bei Kant schon sehr, sehr politisch auch gemeint. Also Menschen sollen sich ihre eigene Meinung bilden. Was aber nicht heißt, dass jeder einfach nur irgendwie vor sich hin denkt, sondern es muss natürlich eine wohlbegründete Meinung sein, sodass eben zu diesem Selbstdenken und dem Bilden einer eigenen Meinung auch der freie und offene Austausch mit anderen, auch Andersdenkenden, gehört, weil nur auf diese Weise wir gemeinsam tatsächlich ein besseres Verständnis der jeweiligen Probleme gewinnen können, bessere Lösungen finden können. Also Selbstdenken heißt nicht, dass man sich anmaßt, es besser zu wissen als alle anderen, sondern sich auf einen freien und öffentlichen Diskurs einzulassen. Also Kant formuliert damit implizit, dass Ideal des mündigen Bürgers, von dem wir auch heute noch sprechen. Aufklärung ist ja der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also Mündigkeit ist das, was wir brauchen von den Bürgern in einem Staat. Aber wir brauchen auch noch etwas mehr. Wir brauchen, wie Kant in dem Folgenden dann sagt, wir brauchen Mut. Wir müssen den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Wir brauchen aber auch eine gewisse moralische Orientierung, die nach Kant eben durch den kategorischen Imperativ gegeben wird, dass man so handeln soll, dass die eigene Maxime ein allgemeines Gesetz sein kann. Also wenn Menschen in der Weise sich um ein moralisches Verhalten bemühen und dann sich ihre eigene Meinung bilden und die in die Weiterentwicklung unserer politischen Institutionen einbringen, dann kann es tatsächlich Fortschritt geben.
Ja, wenn Kant von Menschen und der Menschheit spricht, das tut er ja in vielen seiner Schriften, das haben wir ja auch getan, da ist die Frage, wer ist da eigentlich darunter zu verstehen? Es hat in den letzten Jahren mitunter heftige Kritik an Kant von Vertretern postkolonialer Auffassungen gegeben. Eine Kritik, die relativ hohe Wellen geschlagen hat und auch in den Feuilletons der großen Zeitungen abgebildet worden ist. Hintergrund sind rassistische Äußerungen von Kant, wie diese hier zum Beispiel.
Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Afrikaner sind weit tiefer. Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaft.
Ja, soweit diese Äußerungen, die gerade in den letzten Jahren, wie ich gesagt habe, heftig diskutiert worden sind. Wie würden Sie diese Aussagen einordnen und bewerten?
Gut, der erste Punkt ist natürlich, dass man sagen muss, hier irrte Kant. Ja, also das ist ja ganz klar, dass diese Aussagen aus unserer heutigen Sicht falsch und auch moralisch inakzeptabel sind. Der zweite Aspekt ist der, dass Kant diese Äußerungen tut, oft im Kontext eines Versuchs, eine wissenschaftliche Theorie der Menschenrassen zu entwickeln. Und das ist aus unserer heutigen Sicht wiederum etwas, wo Kant sich irrte, weil der Begriff der Menschenrasse nach heutiger Auffassung in der Biologie zum Beispiel überhaupt kein Fundament hat und keine sinnvolle Verwendung in wissenschaftlichen Theorien. Aber es war im Kontext der Zeit vielleicht durchaus verständlich, dass man versuchen konnte, eine solche Theorie zu entwickeln. Es ändert aber nichts daran, dass diese Aussagen natürlich etwas Herabsetzendes haben gegenüber Menschen nicht weißer Hautfarbe. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie jemand wie Kant, der einerseits ja, und wir hatten das gerade ja schon kurz angesprochen, allen Menschen ein Recht auf Freiheit zugesteht und allen Menschen eine Würde, wie Kant trotzdem solche Differenzierungen dann vornehmen kann. Und Ihre Frage ging ja aus von dem Punkt, was denn das Wort Menschheit hier bedeutet. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man hier beachten muss, ist, das Wort Menschheit im Grunde hier eine Zweideutigkeit verbirgt. Denn Menschheit kann einerseits so viel heißen wie in der philosophischen Tradition der Mensch als rationales Lebewesen, animal rationale. Und dann ist es eben die Vernunftfähigkeit, die den Menschen definiert. Oder andererseits Menschheit als Inbegriff der biologischen Gattung Mensch, also Zugehörigkeit zur Gattung des Homo sapiens sapiens. Und diese beiden Dinge, die können prinzipiell ja auseinandertreten. Vielleicht sind nicht alle Menschen gleich mit Vernunft begabt. Vielleicht sind nicht alle Menschen in ihrer Vernunftbegabung gleich ausgebildet. Und dann könnte man eben zu solchen Unterscheidungen kommen, sodass wir, glaube ich, aus heutiger Sicht festhalten müssen, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass Menschheit eben einfach alle Menschen umfasst, unabhängig von den Fähigkeiten, die sie haben oder auch nicht haben.
Und nun stellt sich auch die Frage, inwieweit Kant sich dann auch selber widerspricht, wenn er besonders in seinen späteren Schriften ja auch den Kolonialismus, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben, ja kritisiert hat.
Ja, das ist richtig. Also Kant ist eben unter anderem in der Schrift zum ewigen Frieden und dann auch in der Metaphysik der Sitten zu einem sehr scharfen Kritiker des Kolonialismus geworden und beklagt das große Unrecht, das den betroffenen Völkern, wie es dann damals hieß, zugefügt wurde, und hält das Ganze für einen großen Raub eigentlich, dass diese Menschen betrogen worden sind und zu Unrecht dann unterjocht worden sind. Also da ist Kant dann sehr, sehr deutlich geworden. Die von mir sehr geschätzte niederländische Kant-Expertin und Philosophin Pauline Kleingeld leitet daraus die These ab, dass Kant tatsächlich in den späten Jahren, also in den 90er Jahren, seine rassistische Position aufgegeben und revidiert hat. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man das daraus ableiten kann. Es gibt sicherlich in dieser Hinsicht eine positive Entwicklung. Allerdings hat Kant eben diese rassistischen Äußerungen niemals explizit zurückgenommen, sodass es da schon eine gewisse Unschärfe zumindest bleibt und man würde sich wünschen, dass Kant sich in dieser Hinsicht klarer positioniert hätte. Nun hatten Sie eben ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass Kant seit 220 Jahren tot ist. Wir können ihn nicht mehr direkt befragen. Er hat viele bedeutende Beiträge zur Philosophie geleistet, insbesondere Beiträge, von denen aus wir heute den Rassismus kritisieren können. Und insofern ist dann die Frage, was Kant persönlich bewogen hat, sich so zu äußern, vielleicht dann nicht mehr die wichtigste Frage.
Nun feiern wir 2024 den 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Es gab jetzt eine große Ausstellung in Bonn über Immanuel Kant. Es gibt Kolloquien, es gibt einen Festakt und vieles mehr. Beobachten Sie eine Kant-Renaissance oder war Kant immer da und jetzt kommt er eigentlich nur noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein?
Ich sehe darin keine Kant-Renaissance. Es ist tatsächlich so, dass in der Philosophie Kant eigentlich immer präsent gewesen ist und gerade in den letzten Jahrzehnten in der politischen Philosophie, in der Ethik noch viel präsenter war als vielleicht in den 100 Jahren davor. Und meine Erfahrung, nachdem ich jetzt seit 30 Jahren mich wissenschaftlich und akademisch mit Kant beschäftige, ist, dass ich immer auf ganz viele interessierte Menschen an der Universität unter Studierenden, aber auch außerhalb der Universität stoße, die sich für Kant interessieren und für Kant begeistern. Aber was wir jetzt natürlich wahrnehmen, ist eben diese große öffentliche Aufmerksamkeit, die Kant gewinnt. Und das hat natürlich mit dem Jubiläumsjahr zu tun und ist ja eine sehr schöne und erfreuliche Sache, dass jetzt vielleicht noch mehr Menschen auch aufmerksam werden auf Kant. Aber ich sehe darin eigentlich keine Renaissance im Sinne von vorher war Kant nicht ganz so wichtig, jetzt wird er wichtiger, sondern er bekommt jetzt eben die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die er in Fachkreisen ohnehin die ganze Zeit schon gehabt hat.
Was haben wir Immanuel Kant politisch zu verdanken? Eine ganze Menge, das habe ich jetzt aus dem Gespräch mit Markus Willerscheck gelernt. Im Grundgesetz, in unserer Idee von Freiheit und Gleichheit, in der Idee der Vereinten Nationen und in der Allgemeingültigkeit der Menschenrechte. Überall steckt da immer auch der alte Immanuel Kant ein bisschen dahinter. Markus Willerscheck, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben zuletzt ein gut verständliches Buch über Immanuel Kant geschrieben. Kant, die Revolution des Denkens, lautet der Titel, erschienen bei C.H. Beck. Allerbesten Dank für das Gespräch.
Herr Nölke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Besten Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Stefan Nölke. Ihnen eine gute Zeit.
Viele andere Podcasts über Ideen, die die Welt verändert haben, finden Sie natürlich unter Wissen und Geschichte in der ARD Audiothek.